Schlag mit mir den ersten Petrusbrief auf, 1. Petrus Kapitel 2. Wir lesen 1. Kapitel 2. Unser Predigtext umfasst heute 4 bis 10, aber wir wollen von Vers 1 bis Vers 12 lesen. 1. Petrus 2, Vers 1 bis 12. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Geliebt, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen. Am Tag der Heimsuchung. Wir wollen noch einmal den Herrn bitten, dass er sein Wort an uns segnet und uns hilft, zum Nutzen und mit Glauben darauf zu antworten. Danke, lieber Vater, dass du geredet hast. Danke, dass dieses Wort bis zu uns gekommen ist. Danke, dass wir jetzt das große Vorrecht haben dürfen, dieses Wort zu lesen, darauf zu hören, uns darüber auszutauschen. Danke, dass du selbst uns die Freiheit gibst, aber uns auch zu deinem Wort geführt hast. Wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen und zusammen sein dürfen mit vielen, die die Kraft deines Wortes erfahren haben. Es ist mit Macht gekommen und hat unsere Herzen überführt. Du hast Glauben gewirkt durch dein Wort. Du hast uns Leben gegeben. Wir sind wiedergeboren durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und du hast deinen Sohn offenbart durch dieses Wort in so vollkommener Weise, dass wir seine Herrlichkeit gesehen haben. Wir bitten dich nun, dass du auch jetzt zu uns kommst. Du siehst, wir brauchen beständig dieses Wort. Wir brauchen deine Belehrung, die Korrektur. Und du hast gesagt, dass mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt, und wie ein Feuer. Oh, wir preisen dich. Du hast gesagt, es ist ein Schwert. Es scheidet Es trennt Geist, Seele und Leib, ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Wir bitten dich, dass du dein Wort sendest und unsere Seelen heilst, dass du uns gesund machst, dass du uns ausrichtest, dass du uns auf die Dinge hinweist, die wir wissen müssen, um hier in dieser Welt für dich zu leben. Und dass du dich selbst darin offenbarst, dass wir dich erkennen und deine Herrlichkeit sehen, wie du es verheißen hast. Nun wollen wir bekennen, wir können mit deinem Wort nicht recht umgehen ohne deinen Heiligen Geist. Ich kann nicht darüber reden ohne deinen Heiligen Geist. Wir können nicht hören und nicht Buße tun und nicht glauben ohne den Beistand deines Heiligen Geistes. Darum komm du in unsere Mitte und wirke mächtig zur Ehre des Erlösers, des Herrn Jesus Christus, und zur Ehre deines Namens. Amen. Petrus schreibt den Zerstreuten, er nennt sie Fremdlinge und Nichtbürger. Und er will sie darauf hinweisen, dass ihr Bürgerrecht im Himmel ist, von woher sie auch den Herrn erwarten. Dann zeigt er, dass sie von Gott begnadigt worden sind, weil sie auserwählt sind, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut des Christus. Dass sie eine lebendige Hoffnung haben. Und er sagt, die Hoffnung ist lebendig aufgrund des Blutes, des Todes Christi und seiner Auferstehung. Christus ist auferstanden, er lebt. Und dann zeigt er die Herrlichkeit der Hoffnung zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Er sagt, durch Gottes Macht werden wir bewahrt zu dem Heil, das er für uns bereitet hat. Und weil wir gesehen haben, dass alles uns in Christus gegeben ist, dass er es für uns erworben hat, darum ist er für uns kostbar. Ihn liebt ihr, sagt er. Und er schreibt den Fremdlingen, die Jesus nie gesehen haben, aber Gottes Wort kam zu ihnen, das Evangelium kam zu ihnen. Und sie hörten das Evangelium und sie merkten, hier redet der Herr. Und das Wort kam zu ihnen und sie wurden lebendig. Sie glaubten dem Wort. Und darum wurde Christus für sie kostbar, überaus kostbar. Und es ist das Wunder, das Wort kommt bis heute, es wird bis heute verkündigt. Und wenn es wirklich in die Herzen hineinkommt, wenn es aufgenommen wird mit Glauben, so bewirkt dieses Wort eine Begegnung mit Christus. Ewiges Leben. Gott hat bestimmt, dass durch das Evangelium Menschen errettet werden. Daher ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn Petrus also hier Aufforderungen macht an die Gläubigen, dann baut er auf diese Basis, er baut auf das, dass sie von Gott begnadigt worden sind, dass sie eine neue Schöpfung sind, dass Gott Verheißungen gegeben hat, dass Gott selbst bestimmt hat, dass sie durch Gottes Macht erhalten werden im Glauben, durch den Glauben. Die Aufforderungen, die er uns hier gibt, sind also nicht Aufforderungen, die an unsere Fähigkeit appellieren, die begrenzt sind auf das Machbare, wo wir gerne sagen können, ich kann es aber nicht, sondern es sind Aufforderungen, die auf der Basis stehen, dass Gott Verheißungen gegeben hat, die weit über unser Verständnis hinausgehen, uns alles zu geben, was wir brauchen, für jede Herausforderung. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir darum nicht einfach denken, wie es kommt, sondern dass nun unser Denken gebunden werden muss, zusammengebunden werden muss, mit Gott übereinzustimmen. Seid heilig. Wir haben es heute Morgen gehabt in der Sonntagsschule. Wie euer Vater im Himmel heilig ist. Denn er hat uns berufen und er sagt, wir sind nun berufen, seine Charakterzüge zu tragen. Er ist einzigartig und heilig, haben wir gesehen, ist nicht in erster Linie darf ich nicht, sondern heilig bedeutet in erster Linie ganz sein zu sein, sein Eigentum zu sein. Du siehst auf dein Leben und sagst, dieses Leben ist abgesondert. Wofür? Für ihn? Für ihn? Diese Kräfte, diese Zeit, diese Gaben, die ich habe, sie sind nicht für mich da. Sie sind ganz sein Eigentum. Erinnert sie dann daran, dass Gott der Richter ist, ein gerechter Richter. Und dass sie darum das tun, dass sie darum in Gottesfurcht leben sollen. Das wird praktisch. Es bedeutet, dass sie ihr Denken, ihre Motive, ihr Handeln vor Gott ausrichten sollen, vor dem Gott leben sollen, wie Paulus es so schön sagt, der ihr Herz überprüft. Viele denken da nur an den Richter, vor dem sie stehen. Das ist auch richtig so, dass wir vor dem Richter stehen werden. Er sagt, Gott ist ein Richter, der ohne Ansehen der Person richtet. Aber Petrus bleibt da nicht stehen, sondern er sagt, er hat uns erkauft. Er hat uns erkauft mit dem Blut des Christus. Wodurch haben wir solch ein Vorrecht? Wodurch sind wir sein Eigentum? Er hat uns erkauft, er hat den Preis bezahlt, einen Preis, der größer ist als Silber und Gold, als alle Edelsteine dieser Welt, etwas, was nicht vergleichbar ist. Solch einen Preis hat er bezahlt, dass wir sein Eigentum sein sollen. Und weil er diesen Preis bezahlt hat, weil wir erkauft worden sind mit einem Bundesblut, darum sollen wir in Furcht leben. Ist das nicht Grund? Ist der Tod Christi und sein Sterben für unsere Sünden, für alle unsere Übertretungen, nicht der eigentliche treibende Grund? Sollte es nicht der wahre Grund sein, danach zu verlangen, ihm in allem wohl zu gefallen? Die letzte Aufforderung, was heißt die letzte? Die Bruderliebe. Er sagt, nun liebt einander anhaltend von Herzen. Warum? Weil wir wiedergeboren sind. Weil wir nun, sagt er, zu ihm gekommen sind, unsere Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt haben. Er zeigt, dass diese Bruderliebe ihren Bestand in Gott selbst hat, im Worte Gottes. Er sagt, alles, was auf dieser Erde ist, wird vergehen. Gott aber gebietet uns, Gott sagt uns, wir sollen die Brüder lieben. Ich will nicht so weit darauf eingehen. Aber dann kommt hier der unmittelbare Kontext von unserem Abschnitt von 4 bis 10. Er sagt, dafür müssen wir Dinge ablegen. Wenn ein Kind neu geboren ist, dann schreit es erstmal, gerade nach der Geburt. Und sofort kommt der Saugreflex. Und der ist die ersten 20 Minuten sogar besonders extrem, besonders stark. Niemand hat es dem Kind beigebracht, aber es will sofort saugen. Und wenn die Mutter es anlegt, saugt es. Wir sehen das bei vielen Tieren, bei vielen Geschöpfen. Petrus sagt, wie ist das neugeborene Kind? Es verlangt nach der Milch. Und er sagt, ihr seid solche, die nach der Milch verlangen. Er will aber nicht sagen, das sollen wir nur tun, als wir gläubig geworden sind. Denn jeder, der gläubig geworden ist, der hat das getan. Er kam zu dem Wort. Er hat gemerkt, in diesem Wort ist Leben. Hier begegnet mir der Herr selbst. Sondern er will, dass wir darin bleiben. Dieter hat in der Gebetsstunde erzählt von einer Bekannten, die hat einen Gehirntumor und der Gehirntumor Tumor bewirkt, dass sie nicht mehr isst. Es gibt so geistliche Tumore, die auch bei Christen bewirken, dass sie nicht mehr hungern und dürsten nach Gottes Wort. Sei nachlässig mit Bosheit, mit Betrug, mit Heuchelei, mit Neid. Gib dem Verleumder dein Ohr und du wirst merken, wie es dir die Freude am Lesen des Wortes Gottes nimmt. Wenn du ein Gotteskind bist und keine wirkliche Freude mehr hast an Gottes Wort, wenn du es nicht aufsaugst wie Milch, wie gute Milch, wie Nahrung, dann prüfe dich wirklich an diesen Dingen, weil es kann Ursachen geben für diesen mangelnden Appetit. Mit einem Wort könnten wir sagen, Weltlichkeit, ein Denken, das sozusagen von den Wertsystemen dieser Welt geprägt ist, eine irdische Gesinnung, nimmt dir den Appetit an Gottes Wort. Martha tat sogar etwas Gutes. Wir wissen das von der Zeit Jesu. Sie tat sogar etwas Gutes, sie diente, aber es hielt sie ab, auf Gottes Wort zu achten. Das sind Folgen, sind Folgen einer weltlichen Gesinnung. Fängst du an, irdisch zu denken, fängst du an mit Neid, mit Eifersucht, mit Verleumdung. Du fängst an, mit den Mitteln dieser Welt zu denken und zu urteilen. Aber sie rauben dir den Segen, den du durch Gottes Wort empfängst. Sie rauben dir das Leben, die Freude. Gottes Kind, du brauchst Gottes Wort. Du brauchst Gottes Wort. Du brauchst es beständig. Sei hungrig danach. Wache darüber, dass du hungrig danach bist, dass du Appetit hast, Gottes Wort zu lesen. Und hüte dich vor den Appetitraubern. Petrus schließt dann ab und sagt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, ist er die Quelle aller Segnungen, des Reichtums, der Güte. Ich glaube, Petrus denkt am Psalm 34, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Petrus stellt das hier gar nicht in Frage. Er will nur sagen, habt ihr es erfahren? Ist es eine Tatsache, dass ihr Gottes Freundlichkeit erfahren habt, indem er sein Wort zu euch sandte und durch sein Wort euch solch ein Leben gab, ein ewiges Leben, ein herrliches Leben mit einer herrlichen Verheißung, mit Freude die Fülle? Oh, dann nehmt das doch als Grund, darüber zu wachen, dass diese Quelle der Freude offen bleibt. Dass diese Quelle des Segens beständig in euer Leben strömt. Dass ihr gut genährt seid von diesem Wort, dass dieses Wort bei euch wohnt, dass ihr darüber nachdenkt. Ja, achtet nicht darauf, dass ihr eure Pflicht macht jeden Morgen und eure stille Zeit macht, sondern achtet darauf, und es ist nicht falsch mit der Pflicht, das will ich damit nicht sagen. Aber es reicht nicht. Achtet drauf, dass ihr Appetit habt, ein Verlangen, Gottes Wort zu lesen, darauf zu hören, es zu verstehen. Merkt ihr, wenn ein Christ also nachlässig wird im Lesen seiner Bibel und wenn er nachlässig wird im Besuch des Gottesdienstes, dann ist hier das Problem. Wenn kleine Gründe das Hindernis sind, sich zu entschuldigen, dann ist hier das Problem. Was uns wichtig ist, dafür nehmen wir Nöte auf uns. Dafür zahlen wir einen Preis, danach verlangen wir. Nun geht Petrus weiter, sagt er, da ihr zu ihm gekommen seid, ihr habt gemerkt, dass der Herr freundlich ist, da ihr zu ihm gekommen seid. Und jetzt nimmt ein Bild von Jesus, das so hilfreich ist, auch für unser geistliches Leben. Und er zeigt uns, zu wem wir gekommen sind. Und er sagt, zu dem lebendigen Stein. Hier geht es also zuallererst um einen lebendigen Stein. Dieser Stein ist, wird uns genannt, wird hier später genannt, der Eckstein. ist ein Eckstein. Der Eckstein kann auch übersetzt werden als ein Fundamentstein, also ein Stein, an dem der ganze Bau ausgerichtet wird, ist der Eckstein. Aber Jesaja 28 zeigt, dass dieser Eckstein fest gegründet ist, dass er sozusagen der tragende Stein ist, der wesentliche Stein im ganzen Bau. Das Wort kann auch übersetzt werden mit Schlussstein, also wenn wir so einen Bogen haben, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Architektur, wenn man einen Rundbogen baut, wie eine Brücke, das kann man bei alten Brücken oft sehen oder auch bei alten Kirchen, da sieht man diese Rundbögen, und diese Rundbögen stehen nur deswegen so hoch rund, weil der Schlussstein den ganzen Bogen hält. Würde man den Schlussstein, diesen obersten Stein wegnehmen, würde der ganze Bogen fallen. Das Bild aber hier ist, dass hier ein Eckstein ist und dieser Stein baut nicht ein normales Haus, sondern dieser Stein ist ein lebendiger Stein und er baut ein lebendiges Haus. Woran denkt denn Petrus? Ich denke, Petrus denkt an den Tempel. Es ist offensichtlich, dass er an den Tempel denkt. An die Stiftshütte. Aber er denkt hier wegen dem Stein an den Tempel. Und wir haben ein sehr schönes Bild und das Bild ist eine Geschichte, oder nicht Geschichte, sondern Tatsache der Vergangenheit in der Geschichte Israels, so muss ich sagen, der Bau des Tempels unter Salomo. Und Salomo hat Folgendes gemacht. Salomo hat beschlossen, dass jeder Stein passend zugeschlagen wird am Steinbruch und dann zum Tempel transportiert wird, also zum Berg Moria, zu dem Platz transportiert wird, der ausgesucht war von Gott, um dort den Tempel zu bauen, und dass dort jeder Stein aufeinandergesetzt wird, nach dem Plan, jeder Stein fertiggestellt im Steinbruch, aufgesetzt im Tempel. Und da gab es sehr, sehr große Steine. Es gibt in der Altstadt Jerusalem, in der alten Stadtmauer von Jerusalem, ein Stück der Mauer, wo man sagt, wahrscheinlich ist diese Mauer mal wieder repariert worden mit den Steinen des Tempels von Herodes. Riesensteine, wirklich Riesensteine. Also alle Steine wurden ausgewählt am Steinbruch, um dann den Tempel damit zu bauen. Hier sagt er, dass Jesus Christus der erste Stein ist, der Stein, an dem der ganze Bau ausgerichtet wird. Er zeigt uns, dass dieser Stein ein Eckstein genannt wird und dass dieser Stein so wertvoll ist, dass Gott selbst sein Urteil über ihn gegeben hat. Er zitiert hier unter anderem Psalm 118, Jesaja 28. Jesus selbst wiederholt diesen Vers immer wieder in seiner Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und immer wieder wird deutlich, es gibt einen einzigen Eckstein und dieser Eckstein ist der Herr Jesus. Er sagt, dieser lebendige Stein, dieser Stein ist also lebendig, das geht also über unser Verständnis hinaus, aber er will zeigen, der herrlichste Tempel, der gebaut worden ist, ist nicht so herrlich wie dieser Tempel, den Gott mit diesem Stein baut, nämlich dem Herrn Jesus Christus, dem lebendigen Stein. Denn alle anderen Steine blieben tot. Sie waren herrlich. Die Jünger sagten, Jesus, schau, wie herrlich der Tempel ist. Aber der Tempel blieb tot. Er sagt, dies ist ein lebendiges Haus, weil es von lebendigen Steinen gemacht wird. Dieser Stein ist so lebendig, dass was auch immer für Steine an diesem Tempel eingefügt werden, sie auch lebendig werden. Das sind dann auch lebendige Steine. Denn der ganze Bau lebt. Nun aber, was sagt uns der Text? Er sagt uns erstens, dass er der Eckstein ist, haben wir gesehen, aber er sagt uns auch, dass dies ein Stein ist, der von Gott eingesetzt ist. Schaut mal Vers 6, was da steht. Vers 4. Bei Gott auserwählt und kostbar. Vers 6. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Gott sagt, ich lege einen Eckstein, und wer sein Vertrauen auf diesen Stein setzt, der wird nicht zuschanden werden. Gemeint ist, der hat sein Vertrauen nicht vergeblich auf diesen Stein gesetzt. Dieser Stein ist aber nicht einfach nur ein Eckstein und ein kostbarer Stein und ein wertvoller Stein, weil er ein Gottesweiler von Gott auserwählt und eingesetzt wurde, sondern Petrus zeigt, dass dieser Bibel, dass diese alttestamentlichen Zitate über den Eckstein deutlich machen, dass dieser Stein bei Gott so zentral ist, dass alle Menschen an diesem Stein gemessen werden. Entweder dieser Stein ist ihr Fundament oder sie werden an diesem Stein zerschmettert werden. Simeon kommt zum Tempel, als Maria und Josef zum Tempel kommen, um das Opfer zu bringen, mit dem kleinen Herrn Jesus. Und Simeon weissagte, heißt es, der Heilige Geist kam zu ihm und er sagt, dieser ist gesetzt zum Fallen und zum Aufstehen für alle Kinder Israels. Er sagt, entweder sie stehen auf durch ihn oder sie fallen an ihm. Entweder du wirst auf diesem Stein gegründet oder aber dieser Stein wird dein Ende besiegeln. Daran gehst du zugrunde. Das ist gemeint. Dieser Stein ist also so zentral, so außerordentlich, so wertvoll, dass er das Schicksal jedes Menschen bestimmt. Jetzt wird uns aber von diesem Stein gesagt, dass dieser Stein verworfen ist. Vers 4 sagt, dass der Stein von den Menschen verworfen ist. Jetzt stellen wir uns wieder das Bild vor, also der Bauleiter des Tempels geht zum Steinbruch und er lässt dort die Steine zurechtklopfen. Und hier gibt es verschiedene Steine und da sieht man einen zentralen Stein. Wir würden sagen, das ist der wichtigste Stein im Tempel und der Bauleiter geht vorbei und sagt, der ist unbrauchbar, den brauchen wir nicht. Wertlos. Wertlos für mein Ziel, wertlos für meinen Plan, unbrauchbar. Er sagt also nicht einfach nur, dass er wertlos ist als Eckstein, sondern er sagt, er ist wertlos überhaupt, er ist nicht zu gebrauchen. Und er nimmt andere Steine. Und das ist, was Petrus hier anspricht. Er zeigt, dass die Verheißung, die Gott im Alten Testament gab über den Herrn Jesus, genau diesen Punkt deutlich macht, dass die Welt auf Jesus blicken wird und dass die Menschheit auf Jesus blicken wird und sagen wird, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Unbrauchbar. Das heißt nicht, dass sie unbedingt den hassen, dass sie sagen, ich hasse ihn, ich will nichts von ihm, ich will nichts von ihm wissen und so weiter, obwohl das auch oft die Folge ist, denn immer dann, wenn sie erkannten, welchen Anspruch er stellte, kam oft der Hass dazu. Aber in den meisten Fällen ist es einfach nur, dass dieser Stein für die Menschen egal ist, er ist für sie wertlos. Sie schauen hin und sie sagen, ach, da kann man dann vorbeigehen, der lohnt sich nicht an, da lohnt sich nicht ihn anzuschauen. Es lohnt sich nicht, sich mit ihm zu befassen. Und schon gar nicht, um ein Haus drauf zu bauen, um das zu bauen, was ich will, was für mich Fundament hat, was Sinn macht, was Wert hat. Und das ist etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass dieser Stein, der bei Gott auserwählt und kostbar ist, den Gott bestimmt hat als Eckstein zum Bau seines Tempels, dass dieser Stein ein Stein in der Welt ist, der verworfen ist, der nichts ist, an dem man sich ärgert, der nur ein Skandal ist. Und das ist das Wort, das Petrus braucht. Ein Skandal. Und du kannst über Jesus reden, du kannst an Jesus glauben, du kannst es für dich tun, aber du darfst nicht eines tun, zu sagen, das ist ein Eckstein. Das ist der Eckstein. Das ist der von Gott eingesetzte Stein und entweder dein Leben ist auf diesen Stein gegründet oder dein Leben wird zugrunde gehen. Das darfst du nicht. Das ist ein Skandal, das ist ein Ärgernis. Und dieses Ärgernis bleibt. Er sagt, der Stein, den Gott bestimmt hat zu seinem Bau, ist ein Stein, über den, wenn du dich mit dem identifizierst, wenn das der Stein ist, also wenn dies der Stein ist, mit dem du in die Welt gehst und verkündigst, dass dies der Eckstein ist, dann wirst du nur Nöte, nur Ärger bekommen. Warum? Weil man drüber stolpert. Und er macht hier eine Beschreibung und er zeigt, was dieser Stein in der Welt ist, nämlich sie verwerfen ihn. Der Stein ist bei den Menschen zwar verworfen. Petrus sagt, die obersten Priester und Schriftgelehrten, sie haben den Eckstein verworfen. Jesaja sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Gott hat ihn eingesetzt. Vers 7, die sich aber weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Sagt, warum, wer sind die Leute, die sich so an den Stein stoßen? Er sagt, es sind die Leute, die sich weigern zu glauben. Warum braucht Petrus das, sich weigern zu glauben? Ich denke, aus einem einfachen Grund. Weil jeder, der die Botschaft des Evangeliums hört, der auf Jesus schauen würde, mit Aufrichtigkeit auf Jesus schauen würde, genug Gründe haben würde, an ihn zu glauben. Aber es gibt etwas, weswegen die Menschen sich weigern, ihr Vertrauen auf den Sohn Gottes zu setzen, den Gott gegeben und offenbart hat, als Rettung. Nichts ist so vernünftig für den gefallenen Menschen als ein stellvertretendes Opfer, das Gott selbst darreicht, gibt. Nichts ist so sicher wie die Gerechtigkeit, die Gott selbst dem Menschen schenkt, damit er vor Gott bestehen kann. Und doch sucht der Mensch die eigene Gerechtigkeit. Und doch wendet er sich allen möglichen Dingen zu und sagt sich selbst, dass diese Dinge genug sind, damit Gott mit ihm zufrieden ist. Paulus sagt den Pharisäern in seiner Zeit, denen, die nach dem Gesetz eiferten, er sagt, da sie die Gerechtigkeit Gottes nicht anerkannten, haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sie weigerten sich zu glauben. Warum? Sie glaubten an ihre eigene Gerechtigkeit. Sie glaubten an sich selbst. Sie glaubten an ihre eigenen Möglichkeiten. Sie glaubten an das, was sie selbst hervorbringen konnten. Aber genau dieser Punkt, die Selbstgerechtigkeit des Menschen, die mangelnde Erkenntnis dessen, wer Gott ist und wer sie selbst sind, ist die eigentliche Ursache, warum sie den Stein, den Gott gegeben hat, den Herrn Jesus Christus, verwerfen. Warum sie das Opfer, das Gott gegeben hat, seinen eigenen Sohn und ihn ans Kreuz hat schlagen lassen, um Gerechtigkeit jedem zu geben, der in ihn glaubt, warum sie diese Botschaft verwerfen. Sie weigern sich, sie wollen die Wahrheit nicht anerkennen. Darum nehmen sie Anstoß. Er sagt, weil sie sich weigern zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Und er zeigt, dass jeder Stein, jeder Mensch, der diese eine Erlösung, die Erlösung in Jesus Christus, nicht annimmt, bestimmt ist zum ewigen Verderben. Wer sich weigert zu glauben, ist nicht jemand, der unbedingt ein Gotteshasser ist, also äußerlich. In der Tat natürlich schon. Aber er weigert sich, den anzuerkennen, den Gott einzigartig zum ewigen Leben bestimmt hat. Psalm 2 macht es sehr deutlich. Psalm 2 sagt, warum toben die Nationen und sinnen Eid, list die Völkerschaften gegen den Herrn und gegen seinen Gesandten. Und ich muss hier die Frage stellen, wer ist Jesus Christus für dich? Einzigartig, auserwählt, kostbar. Liebst du ihn? Ist er für dich der Stein, auf den du dein Leben gründest? Ist sein Werk dein Vertrauen, dein einziges Vertrauen? Oder sind es deine Gebete, deine Frömmigkeit? Deine Gerechtigkeit. Die ganze Welt wird geschieden an diesem Stein. Warum? Weil Gott ihn dazu eingesetzt hat. Aber dieser Stein ist der einzige, der dir ein Fundament gibt zum ewigen Leben, um vor Gott zu bestehen. Deswegen heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus, so bist du und dein Haus errettet. Aber jetzt kommen wir zur Aufforderung dieses Textes an die Gläubigen, denn er spricht ja hier von denen, die an Jesus Christus glauben. Er sagt, darum, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein. Er spricht also zu den Gläubigen und sagt, ihr seid ja zum lebendigen Stein gekommen. Und das ist aber, ich habe das so ausgeführt mit den Menschen, die den Stein verworfen haben, weil Petrus das genauso immer wieder hineinpflicht in diesen Text, hineingeflochten hat in diesem Text, aber es hat einen ganz wichtigen Grund. Wenn du zu ihm gekommen bist und dieser Stein für dich kostbar ist, so musst du wissen, dass dieser Stein verworfen ist in dieser Welt. Du wirst also überall konfrontiert mit Menschen, die ihn verachten, die Christus verachten. Der, der deine Erlösung geworden ist, der dein Fundament geworden ist, ist der, über den überall gespottet wird, den man hasst, der ein Skandal ist für diese Welt. Torheit, sagt der Grieche, ein Ärgernis für den Juden, so sagt es Paulus in 1. Korinther 1. Aber zu diesem sind wir gekommen, sagt er. Und nun sagt er, lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Er sagt, nun, da du zu ihm gekommen bist, lass dich aufbauen. Und das Wort ist, oder die griechische Form ist ungefähr, werdet auferbaut als lebendige Steine. Gott hat bestimmt, dass ein Tempel gebaut wird und dieser Tempel ist ein lebendiger Tempel mit lebendigen Steinen. Es ist nicht mehr ein Gebäude aus toten Steinen, sondern ein Gebäude mit lebendigen Steinen. Es sind Menschen, die hier zusammengefügt werden und sie werden zusammengefügt mit Christus zu einem Tempel. Aber er zeigt hier, dass wir als Steine, lebendige Steine sind, weil wir ihm begegnet sind. Und wir sind ungefähr so, es ist ungefähr so wie bei dem Toten, der in das Grab Elisas geworfen wurde und da wurde er lebendig. Jeder, der mit diesem Stein in Berührung kommt, wird lebendig, geistlich lebendig. Er sieht Gott, er glaubt, er wacht auf. Gott hat etwas Wunderbares getan. Und nun sagt er, was soll nun geschehen? Mit allen, die errettet werden, sie sollen eingefügt werden in diesen Tempel. Dieser Tempel soll gebaut werden. Er soll wachsen. Er soll zunehmen. Und wir stellen uns die Frage, was bedeutet es, dass dieser Tempel gebaut wird? Er zeigt, wie er auferbaut wird. Er sagt, es soll ein geistliches Haus sein. Also ein Haus, das erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Ein Haus, das geleitet ist vom Heiligen Geist, ein heiliges Priestertum. Also dieser Tempel hat nicht nur Mauern, sondern ist gleichzeitig ein heiliges Priestertum. Gemeint ist, es sind Priester, die für Gott da sind. Letzte Woche las ich die Einsetzung von Aaron und seinen Söhnen. Und das Interessante ist, als Aaron und seine Söhne eingesetzt wurden, da wurden erstmal die Opfer dargebracht, sie wurden mit Blut bespritzt, also das rechte Ohrläppchen wurde mit Blut noch extra bestrichen, der rechte Daumen, der rechte Zeh, um zu sagen, sie gehören dem Herrn. Und sie durften eine ganze Woche nicht nach Hause, sie mussten im Tempel bleiben und selbst wenn ein Toter da sein würde, dürften sie nicht aus dem Tempel gehen, also selbst wenn aus der Familie jemand sterben würde, dürften sie nicht aus dem Tempel gehen, das war ja die Tatsache, ne? Aarons Söhne sind dann gestorben, genau da, bei diesem, gleich am Anfang, bei den Opfern, die sie brachten, aber Aaron durfte nicht trauern. Seine Brüder, also die Brüder der Toten durften nicht trauern. Sie durften keine Trauerfeier halten, sie mussten im Tempel bleiben und andere haben für sie getrauert. So die Tatsache. Das waren aber alles nur Bilder, um uns zu zeigen, wie Gott, wie heilig schon das Priestertum war, das nur ein Abbild des wesentlichen Priestertums ist. Er sagte, ihr seid ein heiliges Priestertum, um Gott wohlgefällige Opfer darzubringen, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Diese Liste vergrößert er nochmal und zeigt uns, dass in Vers 9, er sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Gott hat euch erwählt. Wozu hat er euch erwählt? Zu einem Volk, deswegen ein auserwähltes Geschlecht. Er nimmt also das Bild des Alten Testaments, dass nur die teilhaben durften an der Verheißung, die Kinder der Verheißung waren, und zeigt hier, hier sind wir Kinder der Verheißung, auserwählt von Gott. Wozu? Zu einem königlichen Priestertum. Er sagt, ein Volk von Königen und Priestern, und er zitiert hier Psalm, 2. Mose 19, wo Gott zum Volk Israel sagt, dass das ihre Berufung als ganzes Volk ist. Und nachdem er ihnen gesagt hat, dass das ihre Berufung als ganzes Volk ist, nimmt er den Priester Aaron und seine Söhne heraus, damit sie ganz praktisch den Priesterdienst im Tempel tun sollen. Salomo hat es dann begriffen und gesagt, dass dieser Tempel nicht nur für Israel ist, sondern dass dieser Tempel ein Tempel ist für die ganze Welt, damit Gott sich dadurch offenbart. Und das Volk, ein Priestervolk für die ganze Welt. Das waren sie aber nicht. Aber schaut, er beträgt es hier nun auf die Gläubigen und sagt, ihr Gläubige, ihr, die ihr zu Christus gekommen seid, ihr, die ihr lebendige Steine seid, ihr seid nun ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, eine heilige Priesterschaft, ein königliches Priestertum, mit einem Ziel, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wir wollen auf ein paar Punkte noch darauf eingehen. Aber wir wollen zuerst einmal etwas ganz Entscheidendes festhalten. Was ist deine Bestimmung? Was ist deine Bestimmung? Was will Gott von dir? Wenn du lebendig geworden bist, dann will Gott, dass du ein Teil dieses neuen Tempels bist. Ein lebendiger Stein. Und er will, dass du siehst, dass du einen Auftrag hast, ein Priester zu sein, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und dass du sogar den Auftrag hast, als Priester zu herrschen, ein königliches Priestertum. Und du sollst geistliche Opfer darbringen, die Gott wohlgefällig sind. Und das tust du, sagt er, als jemand, den Gott berufen hat, in einer Welt, die Christus verwirft, die ihn verachtet, für die er nichts ist. Merken wir etwas? Er fordert die Gläubigen hier auf, ihre Bestimmung anzuerkennen und zu sehen, was ihre Bestimmung in dieser Welt ist und sich von Herzen dieser Bestimmung hinzugeben. Oh, wir als Christen leben so schnell auf einem niedrigen Niveau. Wir leben auf einem Niveau, wo wir Christ sind und gleichzeitig all unsere Weltlichkeit rechtfertigen. Aber Gott sagt, nein, du sollst dich dem hingeben, wozu ich dich berufen habe, nämlich auferbaut zu werden zu einem heiligen Priestertum. Du sollst ein Priester für diese Welt sein. Und du sollst in dieser Welt Opfer darbringen. Vieles, was wir tun, können wir sehr gut rechtfertigen. Und ich kann Sport machen und ich kann was für meine Gesundheit tun und ich kann dieses und jenes tun, weil es dran ist. Aber schaut, das Wesentliche entscheidet sich da, wenn ich verstanden habe, was mein Auftrag ist. Wenn der Chef mir einen Auftrag gibt, dann kann ich viele wichtige Dinge tun, aber ich vernachlässige den Auftrag. Und er zeigt uns hier, wozu wir berufen sind, nämlich Priester in dieser Welt zu sein, Priester Gottes des Höchsten. Was sollte ein Priester tun? Schlag mit mir auf Malachi 2. Das ist das Schöne, dass er gerade im letzten Buch zeigt, was die Aufgabe eines Priesters ist, um dann im Neuen Testament zu sagen, dass wir errettet werden, um Priester Gottes des Höchsten zu sein. Ich lese ab Vers 4. Er spricht mit dem Bund mit Levi. Levi waren sozusagen die Nachkommen Levis, denen war das Priestertum anvertraut worden. Und genau diese Bilder braucht ja Petrus. Mein Bund mit ihm war Leben und Frieden und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Schaut, was hier zuallererst vom Priester gefordert wird. Gottesfurcht. Der Petrus war auch vorher angesprochen. Und er sagt, der Priester hatte Ehrfurcht vor seinem Namen. Dann Vers 6, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er hat im Herzen das, was Gott gefiel. Und er redete, was Gott gefiel. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Der Priester ist nur dann wirksam, wenn er mit Gott lebt. Der Dienst des Priesters ist nur dann wirksam, wenn er aus der Gemeinschaft mit Gott hervorkommt. Mose setzte Aaron ein. Mose kam direkt aus der Gemeinschaft mit Gott. Mose wird uns als der Priester gezeigt, der in Fürbitte eintritt. Genau das für das Volk eintrat. Genau das war die Aufgabe des Priesters. Jetzt lesen wir weiter. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von Missetaten. Schaut, was hier die Aufgabe des Priesters ist. Buße. Buße zu verkündigen. Viele brachte er zur Umkehr von Missetaten. Buße zu verkündigen. Und dann fasst er das nochmal zusammen und sagt, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren. Das Erste, was ein Priester machen muss, ist in der Erkenntnis Gottes leben, darin wachsen. Aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Er ist ein Bote des Herrn, der Herrscharen. Er zeigt dir diesen einen Auftrag des Priesters, zwischen heilig und unheilig zu unterscheiden und sagt, du Priester bist ein Bote des Herrn der Herrscharen für dein Volk und für dein Land und du verkündigst die Gerechtigkeit Gottes hier auf der Erde. Aber was macht ein Priester noch? Das ist, was Petrus anspricht. Er sagt, um geistliche Opfer darzubringen. Nun, der Priester stand dann da, er verkündigte dem Volk Gottes Gerechtigkeit und der Mensch erkannte seine Schuld. Was musste er machen? Er musste ein Tier bringen, an die Stiftshütte bringen. Und dann brachte er das Tier zum Priester. Und dann musste es geschlachtet werden. Und das Blut musste am Altar ausgegossen werden. Das war die Aufgabe des Priesters. Er bat dann für das Volk. Er bat, dass Gott ihm vergeben würde. Er brachte das Opfer. Er bat für das Volk. Er bat, dass Gott vergeben würde. Und Gott vergab. Und er verkündigte dem Volk die Vergebung Gottes. Und wenn das ganze Volk einmal zusammenkam am großen Versöhnungstag, da war es in gleicher Weise, der Priester nahm stellvertretend für das Volk das Tier und brachte es zu Gott. Er schlachtete es und er brachte das Blut in das Allerheiligste und spritzte es dort auf den Altar und sagte damit, die Sünden sind gesühnt, die Schuld ist vergeben. Warum? Der Stellvertreter ist gestorben. Merken wir, diese ganzen Bilder, die Petrus hier gebraucht, zeigen uns, was die Aufgabe des neutestamentlichen Priesters ist in dieser Welt. Du, liebes Gotteskind, sollst eingefügt werden in den Tempelbau Gottes und Gott hat dir einen Auftrag gegeben. Ein Priester des Höchsten in dieser Erde zu sein, an dir soll man verstehen, wie Gott ist, wie seine Charakterzüge sind. Du sollst dem Volk Gottes Maßstab verkünden. Und wenn die Welt es hasst und wenn sie sagt, es ist ein Skandal, sagst du doch, das ist Gottes Maßstab. Und darum gab er diesen Eckstein, den Herrn Jesus. Und in ihm ist Errettung und Gerechtigkeit. Das ist unser Auftrag. Der Priester war immer ein Mittler. Er verkündigt Gottes Gerechtigkeit. Und gleichzeitig war er der, der den Menschen vor Gott vertreten hat. Das ist dein Auftrag. Nun vor dem Thron Gottes zu flehen und zu beten, o Herr, erbarme dich über unser Land, erbarme dich über den Nachbarn, über die Kinder, über die Eltern, über die Frau, erbarme dich über die, die nicht errettet sind, ein Priester. Das ist dein Auftrag. Du hast nicht den Auftrag, ein guter Christ zu sein hier auf der Erde. Ich meine jetzt mit. Bitte ein guter Christ, das, was anständig ist, was ein guter Christ ist, was ein hingegebener Christ ist. Du hast den Auftrag, Gott groß zu machen auf dieser Erde, ihn zu verkündigen. Und Gottes Auftrag auf dieser Erde und Gottes Agenda auf dieser Erde ist das Evangelium zu verkündigen. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Macht sie zu Jüngern. tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und seht, die ganze Verkündigung ging immer einher, die Verkündigung des Volkes Gottes, der Gemeinde, ging immer einher mit anhaltendem Gebet, dass der Herr kommen möge und Menschen mit sich selbst versöhnen möge. Du sollst mit Gott versöhnt werden. Du, der du versöhnt bist, genau, Entschuldigung, du, der du versöhnt bist, sollst Gottes Liebe in diese Welt hinaustragen. Hudson Taylor hat es schön gesagt, er weinte und sagte, wie kann es sein, dass ich an den Christus glaube, der vom Himmel herabkam, um für mich zu sterben, und dann die Menschen sehe, die auf dem Weg in die Hölle sind, und sie sind mir egal. Es geht nicht, sagt er, es geht nicht. Es ist doch unmöglich. Aber seht, das ist, was Petrus hier sagt. Er bringt die Christen zurück zu ihrem eigentlichen Auftrag, zu ihrer eigentlichen Berufung. Und sagt, schau, gib dich neu deiner Berufung hin. Verstehe, wozu Gott dich erwählt hat, wozu Gott dich zu sich gezogen hat, wozu er dir Christus offenbart hat. Du sollst ein Teil dieses Tempels sein und eingefügt sein in diesen Tempel. Und du hast einen Auftrag, du bist ein lebendiger Priester, ein königlicher Priester, ein Volk des Eigentums. Proklamiere in dieser Welt, dass du nicht dir selbst gehörst, sondern einem anderen gehörst. Nämlich dem, der für dich gestorben und auferweckt worden ist. Schaut, wenn es hier heißt, dass wir die Tugenden dessen verkündigen sollen, ich muss es ein bisschen abkürzen, dass wir die Tugenden Gottes verkündigen sollen, dann tun wir das in zweifacher Weise. Erstens, wir rühmen den Herrn für das, was er an uns getan hat. Wir rühmen seine Erlösung, wir preisen seine Gnade. Wem vergeben ist, der soll die Vergebung Gottes preisen. Wer eine ewige Rettung hat, der darf Gott preisen für diese Rettung. Er soll davon reden. Aber die Tugenden Gottes sind mehr als nur das, die Tugenden Gottes gehen weit darüber hinaus, dass wir Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Güte und Liebe preisen. Das tun wir und das dürfen wir tun. Das sollen wir tun. Aber das, woran Petrus denkt, so glaube ich von diesem Text her, ist, dass sie nun hingekommen, dass sie nun bestimmt sind, als Gottes Kinder mit ihrem Leben zu bezeugen, wie nichtig und töricht die Werke der Finsternis sind. Wie töricht es ist, für diese Zeit zu leben. Wie töricht es ist, den Begierden zu folgen. Wie töricht es ist, dem Fleisch, das Fleisch zu befriedigen. Erfüllung in diesem Leben zu suchen. Habt nichts zu schaffen mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, stellt sie vielmehr bloß. Du lebst als Gotteskind und du bist ein Gotteskind, weil Christus Jesus der Eckstein ist, der auserwählt und kostbar ist, auf den du fest gegründet bist. Wie willst du nun in die Welt gehen und sagen, naja, ich glaube an meinen Jesus, du darfst deinen Jesus haben? Nein, es ist der Jesus. Es ist der Einzige. Es ist der Eckstein. Du bist ein Bote des lebendigen Gottes. Ein Bote des Herrn der Herrscharen, um seine Tugenden zu verkündigen. Und zu proklamieren, dass er Gott ist, dass das der Sohn ist, den Gott eingesetzt hat zum König und zum Richter. Paulus geht nach Athen und da sind die ganzen Philosophen, aber er sagt nicht, okay, ihr habt was Richtiges in der Philosophie und so weiter, sondern er spricht von der Offenbarung Gottes und dann sagt er, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgelegt hat, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Dies ist der Einzige. Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden. Das ist unsere Botschaft. Und schau, diese Botschaft zu verwaschen, indem wir so tun, als wären alle Menschen errettet, als könnte man in allen möglichen Glaubensüberzeugungen etwas Gutes finden, ist im Grunde genommen ein Abtreten von der Herrlichkeit, ist im Grunde genommen ein Verleugnen der Herrlichkeit unseres Erlösers, der Herrlichkeit des Ecksteins, der Herrlichkeit des Erbarmens Gottes. Oh, wir müssen zurück, wieder diesen Skandal zu verkündigen, zurück wieder die Einzigartigkeit Christi zu verkündigen und zu wissen, jeder, der ihn nicht hat, geht auf ewig verloren. Aber ich bin hier, du bist hier, der du ein lebendiger Stein bist. Du bist hier auf dieser Erde für diesen Auftrag, dass durch dich Menschen Gott erkennen und errettet werden, zum Herrn kommen. Und das tust du, indem du die Wahrheit Gottes verkündigst und indem du betest, dass Gott die Wahrheit ins Herz legt, für die Errettung betest. Rufe zu Gott. Bete zu Gott, flehe zu Gott, dass er sein Evangelium sendet und Frucht wirkt zum ewigen Leben. Gib dich deinem Auftrag hin. Du hast einen einzigartigen, herrlichen Auftrag. Ja, wir sagen das manchmal von, oh, ich muss aufhören, wir sagen das manchmal von Müttern. Ja, Mütter wollen ihre Kinder schnell loswerden, wenn sie arbeiten können. Dann gehen sie in die Kita. Aber sie haben einen herrlichen Auftrag, die nächste Generation zu erziehen. Sie verwerfen diesen herrlichen Auftrag für irgendwas Zweitrangiges, Weltliches, Diesseitiges. Übertragen gibt es so viele, viele Dinge in unserem Leben, wo wir den herrlichen Auftrag verwerfen. Oder verkaufen, indem wir den Ersatz erwählen. Deswegen geht er hier darauf ein und sagt dann im nächsten Vers, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Er sagt, schaut, ihr seid nicht hier zu Hause, ihr seid nicht auf dieser Erde zu Hause, ihr habt eine himmlische Berufung. Passt euch doch nicht nun diesem Leben an, hier auf der Erde, denn es beraubt euch eurer Berufung. Aber ich wollte noch den zweiten Teil der Verkündigung der Tugenden Gottes erklären. Das bedeutet, die Tugenden Gottes zu verkündigen, bedeutet nicht nur Gottes Charakterzüge zu rühmen mit deinem Mund. Es bedeutet auch, dass man an dir das Wesen Gottes wiederfindet. Seine Liebe. Seine Geduld, seine Langmut. Die Gnade ist erschienen, heilbringend und erzieht uns, dass wir die Gottlosigkeit, die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in diesem Zeitlauf. Ist das deine Bestimmung? Siehst du, dass das deine Bestimmung ist? Ist es immer noch dein Ziel? Dass man an dir die Charakterzüge deines Meisters sieht? Ja, wir alle versagen oft. Und da gibt es so viel für Gott zu tun in unserem Leben. Aber genau darum sagt Petrus, lasst euch aufbauen. Manchmal bleiben wir stehen bei den kleinen Hindernissen unseres Lebens. Manchmal wollen wir mit dieser Sünde fertig werden und mit dieser Sünde fertig werden oder mit der Sünde fertig werden und mit der Neigung fertig werden, um ein besserer Christ zu sein. Und wir merken nicht, dass Gott uns nicht hilft. Warum hilft er uns nicht? Weil wir uns nicht dem Auftrag hingeben. Du kannst nicht grundsätzlich sagen, ich will aber ein Christ sein Leben für mich, aber Gott soll mir helfen, ein guter Christ zu sein. Es geht nicht. Gib dich der Sache Gottes hin. Gib dich dem Ziel Gottes hin. Gib dich dem hin, wozu Gott dich berufen hat. Und dann verstehe, dass Gott möchte, dass du seinen Auftrag ausführst in seiner Liebe, in seiner Demut, in seiner Hingabe, in seiner Selbstverleugnung. Und warum ich das meine, das werden wir in den nächsten Texten sehen. Denn Petrus wird jetzt ganz praktisch und sagt, ihr Hausknechte, wenn ihr falschlicherweise geschlagen werdet, wenn man euch bestraft für etwas, was ihr nicht getan habt, dann freut euch, sagt er. Hey, warte mal, warum denn? Damit ihr das Bild Christi tragt. Du Frau, wenn du einen ungläubigen Mann hast, der gemein zu dir ist, das ist deine Gelegenheit. Das ist deine Gelegenheit, das Bild deines Meisters zu tragen. Du Herr, du Bürger, der du eine Regierung hast, die böse Gesetze erlässt, die ungerecht ist, die ihre Stellung missbraucht, trage das Bild deines Meisters. Ganz praktisch. Und seht, Gott hat bestimmt, dass alle Umstände unseres Lebens uns nützlicher machen sollen für sein Werk und sein Reich. Es sind nicht die Hindernisse unseres geistlichen Lebens, sondern es sind die Förderer unseres geistlichen Lebens. Warum? Weil er uns eine ewige Berufung gegeben hat. Schau doch mal die Schwierigkeiten von Paulus an, dem Evangelisten überhaupt. Aber was bestimmte ihn in all seinen Schwierigkeiten? Jeden Menschen in aller Weisheit zu lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Was machte er? Er ging hin und predigte das Evangelium in der ganzen Schöpfung. Was machte er? Wir sehen es bei seinem Volk. Er fleht zu Gott und sagt, o Herr, erbarme dich, vergib dem Volk, gib Rettung, nimm mich hin für sie. Das ist genau das, was er machte. Er Priester, er war ein Priester Gottes des Höchsten. Dieser Text stellt uns vor die große zeigt uns die große Aufgabe. Sie zeigt uns, dass wir in einer Welt der Feindschaft gegen Christus, in einer Welt der Verachtung für Christus berufen sind, uns eindeutig mit ihm zu identifizieren und mit seinem Auftrag und dem, wozu Gott ihn gesetzt hat, und als solche bekannt zu werden, um seinen Auftrag, um Teil seines Auftrags zu sein, um Teil seines Tempels zu sein und seinen Dienst zu tun, den er bestimmt, den er festgelegt hat für diese Welt. Darum ist er der Weinstock und wir sind die Reben. Darum ist er der Leib und wir die Hand. Darum ist er das Haupt, wir die Hand. Darum ist er der lebendige Stein und darum werden wir als Steine eingefügt, damit am Ende die Herrlichkeit des vollendeten Tempels in aller Ewigkeit Gottes Gnade und Barmherzigkeit und Gottes Größe und Gottes Liebe und die Herrlichkeit seines Ratschlusses und seiner Weisheit offenbar wird. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Lass uns noch stille werden zum Gebet. Und ich schließe dann, ich gebe euch etwas Zeit zu antworten und dann schließe ich ab. Herr, unser Gott, wir danken dir für die große Gnade, die wir in Christus Jesus empfangen haben, ein königliches Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dein Eigentum, um deine Tugenden zu verkündigen. Herr, du hast eine große Berufung gegeben, uns eine große Berufung gegeben, ein überaus herrliches Erbteil. Du hast uns zu einem Auftrag berufen, zu dem wir aus uns heraus absolut nicht in der Lage sind. Und doch hast du uns dieses Vorrecht erkauft. Wir danken dir dafür. Darum vergib uns alle Nachlässigkeit. Darum vergib uns die Zeit, die wir uns haben stehlen lassen mit den Sorgen des Lebens und den Dingen dieser Welt. Darum vergib uns alles Verlieren unseres Auftrags. Und darum bring uns zurück zu dem, wozu du uns berufen hast. Darum lass uns für dich brennen. Darum lass uns das, den Eckstein sehen und von ihm reden und gib, dass unser Herz voll ist von dem, was du getan hast. Darum gib uns Weisheit und gib, dass deine Liebe uns drängt, deine Heiligkeit uns erfüllt. O Herr, dass wir deinen Auftrag sehen und uns eins machen mit dir und unserer Bestimmung von dir aus. Wir danken dir, dass du den Herrn Jesus zu unserem Eckstein gemacht hast. Wir danken dir, dass Leben von ihm kommt und dass in ihm alles ist, was wir zum Leben brauchen in dieser Zeit. Nun, Herr, du siehst auch die Dinge, die uns immer wieder der Segnungen berauben, die uns ablenken und wegführen von dem Auftrag. Und wir bitten dich, mache du uns wachsam darin. Lehre uns das Leben in dieser Zeit, lehre uns den Kampf in dieser Zeit. Mach uns geschickt für unsere Aufgabe. Gib uns, dass wir geistlich gesinnt sind. Herr, du siehst, wir brauchen ein Volk. Wir müssen ein Volk sein, das erfüllt ist mit deinem Heiligen Geist, weil wir in uns nichts tun können. Darum bitten wir dich, komm du und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir brennen für dich. Du hast uns auch hier nach Gießen gestellt, wir bitten dich, mach uns hier zu deinen Zeugen. Du hast jeden Einzelnen in sein Umfeld gestellt, wir bitten dich, Herr, gib du, dass wir die Menschen um uns herum sehen und wieder sehen, dass sie ohne dich verloren sind. Gib, dass wir an dein Evangelium glauben und an die Kraft deines Evangeliums. Und gib uns an den Herausforderungen des Alltags, dass wir aufhören mit allen Entschuldigungen und Rechtfertigungen. Du bist mächtig genug, uns tadellos zu bewahren. Du bist mächtig genug, uns Kraft zu geben in allen Herausforderungen. Du hast uns dazu berufen. Du wirst es auch tun. Darum blicken wir auf zu dir und bitten dich, sei du unsere Kraft, unser Vertrauen, unsere Hoffnung. Und stärke uns nun in allen Herausforderungen und überall, wo wir uns versündigen, und geneigt sind, uns zu versündigen, komm du in unser Leben hinein und gib uns den Sieg. Erlöse uns um Jesu Christi willen, damit er hochgepriesen wird in seinem Tempel. Und füge auch uns als Gemeinde so zusammen, dass wir einander helfen, dass wir einander dienen und füreinander Sorge tragen. Dass wir füreinander beten. Und zueinander dein Wort reden. Wir bitten dich dieses in Jesu Namen. Amen.